Inforadio Podcast.
Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit zwei Bestseller-Schwergewichten. Elena Ferrante, der neue letzte Band ihrer Neapel-Saga, ist da. Und Haruki Murakami, japanischer Erfolgsautor und ewiger Nobelpreiskandidat, hat einen neuen Roman geschrieben. Dazu gleich mehr, nach den literarischen Neuigkeiten der Woche. Theodor Fontane wird 200 Jahre alt. Ja, erst 2019, aber das Land Brandenburg hat am Mittwoch schon sein Programm für das große Jubiläum vorgestellt. Ausstellungen, Workshops, Lesungen und vieles mehr. Nachzulesen auf der jetzt freigeschalteten Seite fontane-200.de. Der Bürgermeister von Fontanes Geburtsstadt Neuruppin, Jens-Peter Golde, freut sich über den Geldsegen, der mit dem Jubiläum kommt. Er denkt aber weiter.
Alles, was wir jetzt in die Fontane 200 Aktion stecken, muss so nachhaltig sein, dass auch unsere Kinder noch was von haben. Also der Name Fontane sollte auch über das Jahr 2019 hinaus denn auch ein Marketinginstrument für unsere Region sein.
1,8 Millionen Euro gibt das Land für das Fontane-Jahr, 1 Million kommt vom Bund. Die Schriftstellerin Helen Dunmore ist mit dem Costa Book of the Year Award ausgezeichnet worden für ihren Gedichtband Inside the Wave. Posthum, denn mit nur 64 Jahren war sie 2017 an Krebs gestorben. Unsere London-Korrespondentin Stefanie Pieper.
Eine erstaunliche Sammlung von Gedichten, urteilt die Jury, eine herausragende Vollendung. Eine Würdigung für das Werk ihrer Mutter, die Tess Charnley freut. Die Lyrik war für sie keine Arbeit, sie war ein Teil von ihr. Sie konnte nicht schreiben. Es war daher nur natürlich, dass sie dies bis zu ihrem Tod getan hat. Sie hat in allem die Schönheit erkannt und sie hat aus jedem Tag das Beste gemacht. Dunmore stammte aus Yorkshire im Norden Englands. Im Laufe ihres Lebens hat sie nicht nur Gedichte, sondern auch Kurzgeschichten und Romane sowie Kinderbücher verfasst, von denen mehrere zum britischen Schulkanon gehören.
Der Costa Book of the Year Award ist mit 25.000 Pfund dotiert und wird seit 1971 für englischsprachige Werke aus Irland oder Großbritannien verliehen. Und noch eine Notiz am Rande. Das umstrittene Gedicht Avenidas von Eugen Gomringer, das jetzt endgültig von der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule entfernt werden soll, könnte schon bald in Gomringers Wohnort Rehau in Franken wieder zu sehen sein. Rehaus Bürgermeister Michael Adam will das Gedicht auf der Fassade des Städtischen Museums anbringen. Soweit die literarischen Neuigkeiten der Woche. Schriftsteller im Exil sind jetzt unser Thema. Berlin soll ein Ort der Zuflucht und Sicherheit sein für bedrohte und verfolgte Schriftsteller. Dafür will das neue Torschreiberstipendium nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen. Die Stiftung Brandenburger Tor, die Allianz Kulturstiftung und das Literarische Kolloquium haben sich dafür zusammengetan. Rasha Habal aus Syrien ist seit Donnerstag die erste Stipendiatin. RBB-Kulturreporterin Sigrid Hoff hat sie getroffen.
Ein sonniger Tag am Pariser Platz, gleich neben dem Brandenburger Tor. Rasha Habal steht auf dem Balkon des Liebermann-Hauses und raucht zur Entspannung vor dem Interview schnell noch eine Zigarette. Ihr Mann und die zwei Söhne sind in Trier geblieben, wo die Familie seit 3 Jahren lebt.
Sie sind wirklich glücklich. 3 Männer in ein Haus, ohne Mutter, vor 2 Monaten.
Rasha Habal schüttelt lachend ihre rot gefärbten, krausen Haare. Sie ist 35 Jahre alt. Die Familie in Syrien vermisst sie sehr. Ihr Vater lebt in Hama, wo Rasha Habal 1982 geboren wurde und aufgewachsen ist. Er habe die Tochter nur ungern ziehen lassen, erzählt sie. Schließlich waren ihre beiden Brüder bereits vor den Islamisten geflohen. Doch 2014 war die Situation in Syrien für die junge Familie unhaltbar geworden. Jetzt telefoniert sie jede Woche mit ihm.
Meine Eltern sind politisch linksorientiert, sodass ich in der religiös geschlossenen Gesellschaft Syriens doch ein relativ freies Leben geführt habe. Ich war eines der wenigen muslimischen Mädchen, die ohne Kopftuch unterwegs waren. Mein Vater hat uns alle Rechte gegeben und so kam es, dass ich eine Persönlichkeit aufbauen konnte, die sich sehr von dem gesellschaftlichen Umfeld unterschied.
Bereits in der 8. Klasse begann sie zu schreiben. Zunächst eher autobiografische Texte, dann überwiegend Lyrik.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch in der Lage bin, so zu schreiben, wie ich früher geschrieben habe. In den Texten habe ich relativ offen über die körperlichen und sexuellen Wünsche einer Frau gesprochen. Und das in einer sehr geschlossenen und sehr traditionellen Gesellschaft, wo das ein Tabu ist.
Rasha Habal studierte Ökonomie, arbeitete dann als Buchhalterin und schrieb nebenher. Allmählich wurde ihr das Schreiben zum Beruf. Im vergangenen Jahr nahm die Autorin an einem syrischen Literaturfestival in München teil und wurde vom literarischen Kolloquium zu einer Lesung nach Berlin eingeladen. Ihre Gedichte und Texte sind zuletzt in der Zeitschrift Sinn und Form auf Deutsch erschienen.
Am frühen Morgen jenes Tages wusste ich noch nicht, dass mein Leben die Tür hinter sich geschlossen und den Schlüssel unwiederbringlich verschluckt hatte. Von jenem Moment an würde ich keinen Schritt zurücktun können und für immer den Boden unter den Füßen verlieren. In Syrien war das Schreiben ein Wunsch, das war eine Wahl, die ich hatte. Jetzt ist es keine Wahl mehr, sondern es ist der einzige Weg. Mein Projekt ist ein Roman, er handelt von einer Gruppe von Frauen. Der Roman beginnt vor dem Krieg, wie sich das Leben der Frauen verändert, während des Krieges, auf der Flucht und nach der Ankunft in dem neuen Land.
Rasha Habal, die erste Torschreiber-Stipendiatin. Elena Ferrante-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Der vierte, der letzte Band der jahrzehnteumspannenden Saga um zwei Freundinnen aus Neapel ist da. Die Geschichte des verlorenen Kindes. Es heißt also Abschied nehmen von den Freundinnen und von einer Romanserie mit hohem Suchtfaktor. Auch für Julia Habeck aus der Inforadio-Redaktion, die alle Bände, auch den neuen vierten Teil, verschlungen hat.
Die Geschichte des verlorenen Kindes ist tragisch, hart und richtig gut. Wer alle drei Bände mochte, wird begeistert sein. Wer nur den ersten Band kennt, kann hier wieder einsteigen und wird schnell hineingezogen in die schwierige Freundschaft von Elena und Lila.
Sie versuchte fast sofort erneut in mein Leben einzubrechen. Und ich ignorierte sie, tolerierte sie, ertrug sie. Obwohl sie sich so verhielt, als wollte sie mir lediglich in einer schweren Zeit nahe sein, konnte ich nicht vergessen, mit welcher Geringschätzung sie mich behandelt hatte.
Die Frauen sind Anfang 30, als das Buch beginnt, und Mitte 60, als es endet. Lila, die Rebellin mit überragender Intelligenz, die nicht zur Schule gehen durfte, wird eine erfolgreiche Computerspezialistin und legt sich immer noch mit allen an. Ihr Leben ist ein ewiger Kampf, auch gegen sich selbst.
Um zu schreiben, musst du den Wunsch haben, dass dich was überlebt. Doch ich habe nicht mal den Wunsch, selbst zu leben. Ich habe ihn nie so stark gehabt, wie du ihn hast. Wenn ich mich jetzt auslöschen könnte, gerade jetzt, während wir reden, wäre ich mehr als froh.
Elena wird als Schriftstellerin berühmt und reist von einer Lesung zur nächsten, als Teil der linken und feministischen Aufbruchsstimmung in Europa. Ferrante erzählt detailreich und poetisch von weiblichen Lebensentwürfen, von bedingungsloser Freundschaft und gleichzeitig brutaler Konkurrenz. Jede der vielen Frauenfiguren im Buch versucht auf ihre Weise in einer Männerwelt zurechtzukommen. Am Ende kehrt die Erzählerin an den Anfang der vier Bücher zurück. Lila, die sich immer auslöschen wollte, verschwindet wirklich.
Manchmal fühle ich mich schuldig und verstehe sie. Manchmal hasse ich sie für ihre Entscheidung, mich ausgerechnet jetzt im Alter, da wir Nähe und Solidarität gebrauchen könnten, so scharf von sich abzutrennen.
Elena Ferrantes Neapel-Epos, vor allem dieser letzte großartige Band, ist ein wunderbares Geschenk für Mütter und Großmütter und die beste Freundin. Es gibt Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Wie bist du aufgewachsen? Mit welchen Zwängen? Welchen Konventionen? Auch Männer sollten dieses Buch lesen, denn es hilft, die Frauen in der eigenen Familie besser zu verstehen.
Die Geschichte des verlorenen Kindes, der vierte und letzte Band der neapolitanischen Saga von Elena Ferrante, ist bei Surkamp erschienen. In Italien ist der Hype um Ferrante längst vorbei, der letzte der vier Bände ist da schon 2014 erschienen, aber hier ist er in vollem Gange. Und deshalb bringt Surkamp in diesem Jahr gleich mehrere Ferrante-Bücher auf den Markt, darunter im Juni Frantumalia, ein Buch über Elena Ferrantes eigenes Leben und Schreiben. Ob man da auch mehr über ihre wahre Identität erfährt? Na, wohl kaum. Sie will anonym bleiben. Und vielleicht ist das auch ein Baustein ihres Erfolges. Haruki Murakami-Fans dürfen jetzt ein Fest feiern. Es gibt einen neuen Roman, Die Ermordung des Kommendatore, Band 1. Der Held, oder besser Anti-Held, ist wieder so ein typischer Murakami-Charakter. Ein Maler, farblos, eigenbrötlerisch, ohne Ambitionen. Er ist Auftragsmaler, zeichnet Porträts. Ein perfekter Handwerker. Nach 6 Jahren Ehe verlässt ihn seine Frau wegen eines anderen. Der Maler packt emotionslos seine Sachen und landet nach einer Fahrt quer durch Japan im verlassenen Haus eines Freundes mit Atelier in den Bergen. Er fängt an, Malkurse im nahegelegenen Städtchen zu geben und hat 2 Affären mit seinen verheirateten Schülerinnen.
Damals hatte ich überhaupt keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, ob das, was ich tat, richtig war oder nicht. Ich griff nach dem Baumstamm und ließ mich mit der Strömung treiben. Solange ich mich festhielt, würde ich nicht untergehen, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich mich gerade befand und wohin die Reise ging.
Während er also irgendwie darauf wartet, dass sein Leben passiert, geschehen seltsame Dinge. Ein Mann erscheint und bietet ihm einen Batzen Geld für ein Porträt. Der Maler lässt sich drauf ein, aber plötzlich gerät die Welt aus den Fugen. Seltsame Dinge passieren. Da ist ein Mann mit Gesicht aus Nebel. Er hört Glocken läuten aus dem Nichts und ein Zwerg taucht auf. Und der Ich-Erzähler findet ein altes Gemälde mit dem Titel »Die Ermordung des Kommendatore« auf dem Dachboden. Es spricht mit ihm.
Als ich das Bild mit dem Titel »Die Ermordung des Kommendatore« von Tomoiko Amada entdeckte, waren bereits mehrere Monate vergangen. Und damals konnte ich es noch nicht wissen, aber dieses eine Bild sollte mein Leben völlig verändern.
Murakami bleibt seiner Handschrift treu. Er walzt zuerst den unspektakulären Alltag breit aus, um dann immer mehr Spalten hineinzuhauen und so eine Art Plattenverschiebung voranzutreiben. Surreales bricht sich Bahn, Unheimliches und Übernatürliches. Murakami probiert nichts Neues aus. Positiv ausgedrückt, er bleibt sich treu. Man könnte aber auch einfach sagen, er wiederholt sich. Fans des Japaners kommen auf jeden Fall voll auf ihre Kosten. Und David Nathan, Synchronstimme von Johnny Depp und Christian Bale, der trifft in diesem Hörbuch genau den richtigen Ton. Und das ist im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen auf 11 CDs. Sie gehört zu den wichtigen literarischen Stimmen ihrer Generation. Julia Schoch, Jahrgang 74, aus Potsdam. Gerade ist ihr neuer Roman Schöne Seelen und Komplizen erschienen. Mein Kollege Harald Asel hat es gelesen.
Sie heißen Lydia, Rebecca, Thomas ohne H, Christoph und so weiter. 16 Schüler eines Gymnasiums in Potsdam. Sie erleben entscheidende Jahre ihrer Jugend kurz vor und nach dem Fall der Mauer. Erste Liebe, Rebellion gegen Lehrer, Anpassung an den Zeitgeist. Eigentlich wie jede Generation. Aber müsste sich bei dieser, die beim historischen Epochenumbruch in einem Alter von 14, 15, 16 war, nicht etwas wirklich Entscheidendes getan haben? Was ist im Abstand von 3 Jahrzehnten aus den Entwürfen von Lydia, Rebecca, Thomas ohne H, Christoph und so weiter geworden? Und was sagt das über das Versprechen der Freiheit? Die Schriftstellerin Julia Schoch wagt in ihrem neuen Roman eine Menge. Zunächst einmal schildert sie, im gleichen Alter wie ihre Figuren, deren Erfahrungen radikal subjektiv und in kleinen Kapiteln aus den immer wechselnden Blickwinkeln der Protagonisten. Nur 8 oder 10 Wochen und man ist jemand anderes, deprimierend, sagt Cornelia und meint die Begegnung mit einem Ex-Freund. Plötzlich sind so viele verwandelt. Wo kommen die alle her und wo waren sie vorher? Wundert sich Britta über den Hausmeister, der früher bei der Polizei war. Wir hören durch das, was die Jugendlichen sagen, auch immer die Stimmen ihrer Eltern. Und ihre Mitschüler werden zu Spiegeln, durch die ihre eigenen Sehnsüchte und Ängste sichtbar werden. Wie ein Grundrauschen, leicht überhörbar, läuft im Hintergrund Weltgeschichte ab. Julia Schoch weiß, die individuellen Zäsuren lassen sich nicht an den Schlagzeilen der Tagespresse ablesen. Die radikale Nahsicht der Zeit bis zum Abitur 1992 braucht eine Korrekturinstanz. Der zweite, gleich lange Teil des 300-seitigen Romans spielt heute. Aus Wagemutigen wurden Angepasste, mancher Traum ist zerstoben, manche enge Freundschaft von einst für die Beteiligten nicht mehr nachvollziehbar. Ein Roman der typischen Ernüchterung einer Generation knapp über 40 also? Oder doch die Beschreibung einer Alterskohorte, die mit 15, 16 in die Drift des globalisierenden Kapitalismus entlassen wurde? Am Ende auch ein Potsdam-Roman. Was Julia Schochs Schreiben auszeichnet, ist die große Loyalität, die sie allen Figuren, sympathischen wie unsympathischen, entgegenbringt. Was sich auch im Suchen nach einem je eigenen Sound des Sprechens zeigt. Bei Lydia, Rebecca, Thomas ohne H, Christoph und so weiter.
Harald Asel über Schöne Seelen und Komplizen von Julia Schoch, erschienen im Piper Verlag. Morgen ist Julia Schoch einer der Gäste auf dem Podium zu 28 Jahre mit und ohne Mauer, der Aufzeichnung unseres Inforadio-Forums vom nächsten Sonntag. Kommen Sie vorbei, morgen ab 17 Uhr im Besucherzentrum Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Und am Freitag, da gibt's dann die Buchpremiere im Roten Salon der Volksbühne um 20 Uhr. Zum Schluss noch unser letzter Satz, der, wie immer, der erste aus einem Roman ist. Heute kommt er aus Angelika Klüssendorfs neuem Buch Jahre später. Meine Kollegin Ute Büsing stellt es Ihnen nächste Woche vor.
Trotz ihrer Unruhe fällt ihr der Mann auf, der sich einige Stuhlreihen vor ihr umgedreht hat und sie anstarrt. Er beschirmt sogar die Augen mit der Hand,
Das war Quergelesen. Alle Informationen zur Sendung finden Sie auf inforadio.de. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaler.
Inforadio Podcast.